Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Es geht wieder um Endoskopie und es geht wieder mal um eine vor kurzem erschienene Studie. Ich freue mich sehr, meinen Mitstreiter beim Endoclub Thomas von Hahn begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, danke für die Einladung.
Es geht ja um eine Studie, die sich mit was Wichtigem beschäftigt, nämlich kann man Nachblutungen nach der Abtragung großer, flacher Polypen verhindern, indem man irgendwas macht. Zum Beispiel in diesem Fall ein Gel drauf tut, das heißt Purastat, und das habt ihr untersucht. Wie kam es eigentlich zu der Idee?
Naja, es ist ja so, dass Nachblutungen nach so größeren Resektionen, die man endoskopisch durchführt, das ist ein relativ häufiges Problem. Wenn man so in die Literatur guckt, nach größeren kolorektalen EMRs, so in 5-10% hast du Nachblutungen, die so manchmal ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage danach auftreten. Und das ist nur selten ein lebensbedrohliches Problem, also kaum jemand verblutet daran. Man kriegt das eigentlich immer in den Griff, aber es ist natürlich unangenehm, es verbraucht Ressourcen und es ist ein häufiges Problem und es sind ja auch häufige Eingriffe. Also es ist eine häufige Nebenwirkung von einer häufig durchgeführten Prozedur. Und dann gab es in 2019 ja mehrere Studien, die sich damit beschäftigt haben, ob man diese Nachblutung verhindern kann, indem man einen Clipverschluss der Resektionsfläche durchführt. Und es ist ein bisschen unterschiedlich, was da rausgekommen ist, können wir noch drüber reden. Aber so im Großen und Ganzen scheint es schon so zu sein, dass wenn du im insbesondere im rechten Kolon größere Resektionsflächen hast und du klippst die zu, dann kannst du Nachblutungen verhindern. Das Problem ist, dass dieses Zuklippen ganz schön schwierig ist und selbst in diesen Studien klappt das nur so in 2/3 der Fälle, einfach weil es technisch schwierig ist und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, das dauert unter Umständen genauso lange wie die eigentliche Resektion.
Oder länger.
Manchmal sogar länger und kostet Nerven und Ressourcen natürlich auch, aber es scheint zu wirken. Ich glaube, das ist relativ klar und was wir gedacht haben, ist, es wäre doch super, wenn es einen Weg gäbe, den gleichen Effekt zu erzielen, aber mit einer Methode, die schnell, einfach, immer durchführbar ist. Und so kam es zu dieser Idee. Und Purastat, also dieses, das ist ja so ein Peptidgel, das man aufträgt, wird in der Spritze geliefert und man schiebt dann so einen Katheter durch den Arbeitskanal und appliziert das auf die Resektionsfläche. Das ist schon eine Weile auf dem Markt und wird hauptsächlich benutzt für die Behandlung von Blutungen, also wenn es schon blutet. Und das hat schon einige echte Stärken, finde ich. Also es ist wirklich sehr einfach in der Anwendung und es ist immer möglich. Also du kannst jede noch so schwierigere Resektionsfläche, die du produziert hast da im Kolon, wo es echt schwierig sein kann, Clips zu applizieren, dieses Purastat-Gel kriegst du immer drauf. Und wir wollten eben ausprobieren, ob du damit auf viel einfacherem Wege den gleichen Effekt erzielen kann.
Und ist schön durchsichtig, im Gegensatz zu den Sprays, die manchmal die Sicht dann auf die Resektionsfläche verunmöglichen, ne?
Genau. Ist ja eine aus dieser größeren Gruppe von topischen hämostatischen Substanzen. Da gibt's eben mehrere Sprays auf dem Markt und dann eben dieses Purastat-Gel. Genau, und an sich ist es charmant, Man sprüht oder schmiert da irgendwas drauf und dann hört's auf zu bluten.
Und Schluss, ja.
Schöne Sache.
Aber um es jetzt nochmal, sagen wir mal, uns den Definitionen zu nähern, also das ist eine trockene Resektionsstelle, nicht eine, die so ein bisschen vor sich hin blutet und dann tut man was drauf zur Prophylaxe einer Nachblutung.
Genau so ist es. Also die Studie, das war die Purple-Studie, eine multizentrische randomisierte Studie, 15 Kliniken in ganz Deutschland haben da teilgenommen, so ein Drittel waren Unikliniken, das andere waren andere große Krankenhäuser. Und wir haben sowohl kolorektale als auch duodenale flache Läsionen, mindestens 20 mm eingeschlossen. Und die Idee war, dass die Resektion komplett fertig durchgeführt wird, so wie man es normalerweise machen würde. Und wenn man sagt, so, jetzt bin ich fertig, da ist die Wundfläche, es blutet nicht mehr, normalerweise würde ich jetzt mein Endoskop rausziehen, dann wurde randomisiert. Und es wurde entweder nichts gemacht oder eben dieses Purastat-Gel appliziert. Und das Einzige, was nicht erlaubt war, also eigentlich durfte man alles machen, was die Leute sagten, was sie in ihrem täglichen Praxis tun, nur ein Clipverschluss der Wundfläche, der war nicht erlaubt, weil wir eben testen wollten, ob dieses Gel eine Alternative zu dem Clipverschluss sein kann in der Prophylaxe-Indikation.
Und auch, man muss sagen, eine Nachblutung ist ja auch definiert. Das ist ja nicht, dass der Patient sagt, hier ist noch ein bisschen altes Blut rausgekommen, sondern das sind ja bestimmte Kriterien, die da erfüllt werden müssen. Das ist eine klinisch signifikante Nachblutung, so habt ihr das definiert.
Genau so ist es und dazu gehört eben, dass du einmal klare klinische Zeichen einer Blutung hast, also typischerweise Hämaturchezie oder wenn es im Duodenum ist, vielleicht auch Teerstuhl, und dass diese Blutung zu Konsequenzen führt, also zu einer Krankenhausaufnahme, zu einer Transfusion, Notaufnahmekontakt hat auch gereicht in dem Fall, aber es musste Folgen haben.
Und jetzt ist ja, sagen wir mal, der große Charme einer randomisierten Studie ist, dass es tatsächlich zufallsverteilt ist. Und ich finde es sehr gut, dass die Randomisierung sehr spät stattfindet. Nicht bevor die Koloskopie beginnt, wenn man weiß, da kommt einer zur Polypektomie, sondern man ist fertig und dann macht man, was habt ihr gemacht, den Umschlag auf.
Genauso ist es, ja.
Gut, und dann ging's los. Das ist ja immer eine Unternehmung mit multizentrischen Studien. Ne? Da sagen immer viele, ja super, machen wir mit. Und dann fängt man an und schaut rechts und links und dann ist man zunächst mal eher einsam oder mit wenigen unterwegs. Wie war denn das bei euch?
Ja, das ging erstaunlich gut, würde ich sagen. Also es gab so eine kleine Anlaufphase, aber dann hatten wir doch relativ schnell eine ganze Reihe von Zentren zusammen, die zum Teil da wirklich auf beeindruckende Weise mitgezogen haben. An der Stelle Grüße an die Kollegen in Leipzig und in Cottbus, also fern im Osten, die da wirklich viel gemacht haben. Es ist natürlich auch eine relativ große Zahl von Zentren, die wir da eingeschlossen haben. Also wir hatten 232 Patienten der Studie, die verteilen sich auf 15 Zentren. Da sind natürlich dann auch einige dabei, die nur sehr wenige Patienten eingeschlossen haben. Aber gut, die Abläufe sind natürlich auch nicht an jedem Zentrum ganz gleich. Aber so der Support aus der endoskopischen Community, der war recht gut. Und das war auch eine sehr angenehme Zusammenarbeit in diesem Gesamtteam. Und Spaß macht's ja auch wenn es natürlich aufwendig ist, keine Frage.
Das stimmt. Das ist ja so ein bisschen jetzt schon die zweite Studie aus einer Welle von deutschen endoskopischen Multicenter-Studien. Das kann man ja nur höchst begrüßen. Was man auch sagen muss bei einer Multicenter-Studie, es kommen ja nie alle Patienten, die in Frage kommen, da rein. Das gilt eigentlich für alle Studien, die man so sehen kann. Zum Teil vielleicht, weil die Einschlusskriterien nicht stimmen, zum anderen Teil aber auch, weil die Leute mal keine Zeit haben oder es ist Nachmittag oder ich glaube, man könnte aus meiner Sicht dazu sagen, ja, es wäre natürlich schön, wenn vom Punkt Null aus alle loslaufen würden und jeder Patient, der in Frage kommt, kommt rein, aber die Tatsache der Randomisierung gleicht das natürlich ein bisschen aus.
Ja, ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Ja. Also wenn unser aller Tagesablauf ist so, dass natürlich das genau das, was du sagst, ist das Ideal. Jeder Patient, der in Frage kommt, wird eingeschlossen ab Zeitpunkt X. Aber die Realität ist ein bisschen eine andere. Und es ist ja auch, nicht, du hast es gesagt, es gibt jetzt tatsächlich so ein paar multizentrische, auch Investigator-Initiated, also durch uns Ärztinnen und Ärzte angestoßene Studien, die aus Deutschland und aus der endoskopischen Szene kommen. Und das ist was sehr Positives. Und wir haben natürlich dann oft auch nicht ganz die Ressourcen, die ein großes Pharmaunternehmen hat, wenn sie eine Arzneimittelstudie machen. Aber dafür hat man natürlich auch mehr Freiheit und kann Fragen beantworten, die uns praxisrelevant erscheinen.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube, wir plaudern da nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen, dass jeder, der randomisierte Studien macht, dann ruft man halt die Freunde und Partner an und sagt, na, was? Und dann heißt, oh ja, stimmt, die Studie, ja, ich schließe mal wieder einen ein. Aber so ist es halt. Und solange da jetzt nicht 1 Million Euro dahinter stehen und die Fallgebühr sehr hoch ist, wird es so bleiben. Und im Übrigen, also das kann man wirklich an die Zuhörer sagen, wenn man sich alle multizentrischen Studien anschaut und die Zentren und High Volume und das dann vergleicht mit den Fallzahlen, das geht einfach nicht. Also man muss froh sein, wenn das zustande kommt. Keine Frage. Die Studie wurde von der Firma unterstützt ein bisschen.
Ja, das stimmt. Also wir hatten Unterstützung zu gleichen Teilen einmal von der Asklepios internen Forschungsförderung und von der Firma Pura Matrix, die eben Purastat herstellt. Was ich auch sagen muss, ich finde das ehrenwert. Also ich finde das gut, dass die gesagt haben, jawohl, wir überprüfen das, ob das funktioniert. Man muss dazu sagen, Purastat ist ja primär entwickelt worden und wird angewendet für die Behandlung von Blutungen. Das hier wäre jetzt eine andere Indikation, natürlich auch eine recht breite Indikation. Und man kann natürlich dann einfach sagen, ja, das, ich schmiere da was drauf, das gibt mir ein gutes Gefühl, das mache ich jetzt mal. Oder man sagt, man probiert es eben wirklich mal aus, ob es funktioniert. Und das haben die befürwortet, dass wir es gemacht haben. Ja, von den Ergebnissen, die müssen wir jetzt ja auch mal vielleicht nochmal
genau,
verraten.
Genau, wir reden die ganze Zeit so ein bisschen rum. Warum das so ist, werden Sie gleich hören. Jetzt, glaube ich, müssen mal die Hosen runter, ne?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir keinen signifikanten Unterschied gefunden haben in der Nachblutungsrate zwischen der Kontrollgruppe, wo also keine Prophylaxemaßnahme ergriffen worden ist nach Randomisierung, und der Gruppe, wo dieses Gel appliziert worden ist. Es war sogar so, dass wir numerisch ein kleines bisschen mehr Blutungsereignisse in der Gelgruppe hatten, wobei der Unterschied nicht statistisch signifikant war. Aber so, dass man schon, glaube ich, sagen kann, aus meiner Sicht ist das ein gutes Medizinprodukt. Ich hätte diese Studie auch nicht mit angestoßen, wenn ich nicht das Produkt eigentlich ganz gut finden würde. Und ich glaube auch, es gibt total sinnvolle Anwendungsbereiche für Purastat. Aber in dieser Indikation, so wie wir es ausprobiert haben, diese Patientengruppe, eben kolorektale und duodenale EMR, da haben wir wirklich keinen Hinweis gefunden, dass es eben prophylaktisch wirksam ist.
Und man muss ja auch sagen, es ist zwar mit, sagen wir mal, vielleicht maximal 10% ist das eine relativ häufige Nebenwirkung, aber insgesamt ja doch selten. Und wenn man ein seltenes Ereignis noch seltener machen will, gibt es eigentlich keine andere Art und Weise, da kann man sich nicht auf sein Gefühl verlassen, sondern es gibt keine andere Art und Weise, als das in einer randomisierten Studie zu überprüfen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass, also es wird ja unglaublich viel Medizintechnik und Produkte und Dinge, die man nutzen kann, entwickelt. Und das ist ja auch richtig so. Und Fortschritt kommt daher. Aber am Ende sind ja auch die Ressourcen begrenzt. Und einerseits wollen wir natürlich gute Medizin machen. Und andererseits sollten wir aber schauen, dass wir eben die Dinge, die wir zur Verfügung haben, dann anwenden, wenn sie wirklich was bringen. Und vermeiden, Sachen zu tun, die vielleicht uns ein gutes Gefühl geben, aber keinen Effekt haben.
Ist ja auch nicht ganz billig.
Das stimmt, ja, richtig. Ja, die Ressourcen sind begrenzt.
Also die Hauptgruppe war ja Kolon, die Gruppe im Duodenum war nicht sehr groß. Das waren 26 Patienten. Das Duodenum ist ja ein hysterisches Organ. Würde es sich da lohnen, das nochmal an einer größeren Fallzahl nachzuarbeiten? Oder was würdest du da sagen?
Ja.
War ja auch kein Unterschied.
Das stimmt. Also wir hatten in der Tat gehofft, dass wir noch etwas mehr duodenale Läsionen würden einschließen können. Im Endeffekt waren es dann nur etwas mehr als 10% in der Gesamtkohorte. Ist natürlich, wenn du 26, 13 pro Gruppe hast, das ist schwierig, da solide Schlussfolgerungen zu ziehen. Was wir gesehen haben, ist, dass, so wie man es erwarten würde, aber da gibt es ja auch gar nicht so viel Daten zum Duodenum, hysterisches Organ, jawohl, die Nachblutungsrate ist deutlich höher. Ne? In der Gesamtgruppe waren es 23% Nachblutung im Duodenum gegenüber 7 im Kolorektum. Und auch da war es so, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen war, dass aber numerisch etwas mehr Blutungsereignisse in der Gelgruppe waren, sodass, klar, man könnte das nochmal probieren. Auf der anderen Seite, da ist jetzt wirklich kein Hinweis, dass da ein positiver Effekt ist und die Studie nur zu schlecht gepowert war. Deshalb, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese topischen hämostatischen Substanzen in der Prophylaxe-Indikationen nicht ganz so stark sind. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht bleiben die nicht lange genug am Ort. Aber es ist auch so, dass wir zwar, glaube ich, die einzige Studie jetzt in dieser Indikation mit diesem Gel gemacht haben, aber es gibt mindestens 2 asiatische Studien, wo es um Resektionsflächen nach ESD geht. Da ist einmal Fibrinkleber so topisch angewendet worden, das andere Mal so ein Polysaccharid-Spray. Die hatten auch beide keinen signifikanten Effekt zeigen können. Vielleicht bleiben diese topischen Substanzen einfach nicht lange genug in situ, um einen Prophylaxe-Effekt erzeugen zu können. In der eigentlichen Hauptindikation von den topischen Substanzen, Blutstillung. Da gibt's ja auch eine ganze Menge Studien, die wenigsten davon sind randomisiert. Aber da ist die Datenlage, würde ich sagen, sehr heterogen, aber in der Summe doch etwas besser. Das ist schon so zu sein scheint. Und ich denke, das deckt sich auch mit der klinischen Erfahrung, dass man immer mal Blutungen damit ganz gut stillen kann. Gerade auch dann, wenn du einen schwierigen Situs oder eine schlechte Gewebequalität hast, also zum Beispiel eine Blutung aus einem Tumor, wo ein Clip nicht halten würde.
Das ist ja ganz was anderes. Es blutet und man wird nicht so perfekt damit fertig. Hier ist es ja, es ist trocken und bleibt es trocken.
Ja, genau so ist es.
Noch häufiger, als dass es wieder zu bluten anfängt. Jetzt gibt es ja eines, was bemerkenswert ist bei der Studie, was andere Studien in der Mehrzahl überhaupt nicht erwähnen. Die Leute haben sich ja die Resektionsfläche angeguckt und haben ja dann alles Mögliche schon vorher gemacht, um einzelne Gefäße zu behandeln und so weiter. Kannst du das mal ein bisschen kommentieren? Das ist ja ein bisschen überraschend.
Ja, gerne. Also solche Studien, die fördern natürlich auch ganz interessante Erkenntnisse immer zutage, mit denen man gar nicht gerechnet hat.
Was so alles gemacht wird.
Ja, ne? Was die Leute so tun. Nicht? Und hier war es tatsächlich so, wir hatten ja gesagt, ihr dürft während ihr resiziert und auch bevor ihr dann den Randomisierungsumschlag öffnet, als Prophylaxe im Prinzip alles machen, was ihr wollt. Ihr dürft nur kein solches hämostatische Substanz anwenden und ihr dürft eben keinen Clipverschluss der Resektionsfläche machen. Beziehungsweise, wenn jetzt jemand gesagt hätte, ich muss diese Resektionsfläche aus irgendwelchen Gründen verschließen, hätte man natürlich machen können, dann wäre der Patient in dem Moment aus der Studie rausgefallen. Und ich weiß nicht, ob wir mit dieser Ansage die Leute motiviert haben, wirklich sehr aktiv zu werden, aber es ist so, dass bei im Prinzip fast der Hälfte der Patienten schon mal in der Resektionsfläche geklippt worden ist vor Randomisierung, entweder um eine intraprozedurale Blutung zu stoppen oder um prophylaktisch einen Effekt zu erzielen, weil da eben ein großes, bedrohlich aussehendes Gefäß im Wundgrund lauerte. Und wir hatten eben dieses selektive Clipping, also das Setzen von einem Clip in die Resektionsfläche hinein, das war erlaubt. Im Gegensatz zu dem Clip-Verschluss, wo man eben Clips setzt mit dem Ziel, die Wundränder zu adaptieren und die Wundfläche zuzumachen, das war nicht erlaubt. Naja, und wir hatten also einen sehr hohen Anteil von prophylaktischen Maßnahmen, die da durchgeführt worden sind. Selektives Clipping, aber auch Koagulation ist wirklich viel gemacht worden.
Wir haben uns ja ein bisschen darüber ausgetauscht. Es gibt ja eine einzige Studie, die das auch offenlegt, eine Clip-Verschluss-Studie aus Spanien, die hatten ja auch in mehr als einem Drittel der Fälle, obwohl sie dann alles zugemacht haben, vorher auf der Resektionsfläche auch was gemacht, meistens thermische Verfahren. Ja. Also so ganz unique ist es dann nicht in Deutschland.
Genau, offenbar. Es scheint ein zumindest auch in Spanien vorhandenes Phänomen zu sein. Und die Frage ist halt, was man damit erreicht. Nicht? Das Interessante ist ja, dass es zu diesen Maßnahmen unterhalb vom Clipverschluss, ne, gibt es eigentlich keine Evidenz. Also ich glaube, die zwei evidenzbasierten Sachen, Stand heute, die du machen kannst, um so eine Nachblutung zu verhindern, ist der Clipverschluss. Und das andere, was du natürlich tun kannst, hier wäre Ingo Steinbrücks Chronicle-Studie, du kannst eine kalte Schlinge einsetzen, wenn du denkst, dass die Läsion für eine kalte Schlinge geeignet ist, dann hast du auch deutlich weniger Nachblutung. Diese ganzen anderen Maßnahmen, selektives Clipping, Koagulation von Gefäßen im Wundgrund, dafür gibt es keine Evidenz. Es gibt
beziehungsweise negative. Es gibt ein oder zwei randomisierte Studien, dass man die Gefäße koaguliert und das bringt nichts.
Das stimmt, wobei, also ich kenne da vor allen Dingen eine Studie von der Gruppe von Mike Burke aus Australien natürlich, die ja also das Feld extrem geprägt haben und weiterprägen. Da war ein kleiner numerischer Trend, der aber für die Studiengröße eben nicht ausgereicht hat, um einen signifikanten Unterschied zu zeigen. Was natürlich nicht heißt, dass es sicher nichts bringt. Es sagt nur, es bringt nicht so viel, dass es hier in dieser Studie herausgekommen wäre.
Gut, wir haben es ja jetzt von allen Seiten alle möglichen Scheinwerfer drauf gerichtet. Wahrscheinlich muss man eine negative Studie, muss man sich mehr dafür rechtfertigen. Warum kam denn da nichts raus? Jetzt zum Abschluss für unsere Zuhörer, was machst du denn jetzt? Also du resezierst, sagen wir ruhig mal, im rechten Kolon. Das ist jetzt nicht riesig, aber 3-4 Zentimeter. Dann guckst du dir die Fläche an und wenn Gefäße sind, koagulierst du dann oder setzt einen Clip drauf?
Ja, also das...
Oder nur bei Risikopatienten?
Ich würde gerne sagen, da habe ich jetzt eine ganz feste Regel. Am Ende ist es natürlich, was wir machen, es ist ja so fast ein bisschen chirurgisch, nicht? Und ich finde, es ist schon okay, sich den Situs anzugucken und zu sagen, ich habe den Eindruck, dieses Gefäß ist bedrohlich und da ergreife ich jetzt eine Maßnahme, auch wenn es nicht eine Studie gibt, die belegt, dass das in jedem Fall richtig ist.
Also im Übrigen die Resektionsfläche angucken ist ja auch wichtig, um zu schauen, ob da so verborgene Subperforationen sind. Das hat Michael Burke ja auch gezeigt. Dieses Halo-Zeichen, ja, dass man da vielleicht auch deswegen klippt. Also Resektionsfläche anschauen ist immer gut.
Auf jeden Fall. Und insofern, manchmal mache ich das schon. Also ich koaguliere ein Gefäß oder ich setze auch selektiv einen Clip. Letzteres mehr, wenn ich Sorgen habe um eine Muskularis-Verletzung als zur Blutungsprophylaxe. Mhm. Was natürlich, ist jetzt nicht unser Thema, aber jetzt heute auch Standard, denke ich, ist, dass du eine Ablation vom Resektionsrand durchführen musst, um eben Rezidive zu verhindern. Das hat jetzt mit den Akutkomplikationen nichts zu tun.
Hat lange gedauert, bis sich das bei uns durchgesetzt hat, aber es gibt einfach zu viel Evidenz dafür, ja.
Ja, ich habe mich auch schwierig getan, es zu glauben, aber so langsam kann man nicht mehr ganz umhin, das anzuerkennen, dass das immer wieder in verschiedenen Studien rauskommt. Und ich glaube, der Clipverschluss ist schon auch so weit evidenzbasiert, dass man das machen sollte. In jedem Fall mal
auf der rechten Seite.
Im rechten Kolon, genau. Und gerade dann, wenn es eine größere Resektionsfläche ist, der Patient einem aus irgendwelchen Gründen gefährdet erscheint.
gibt da wahrscheinlich auch eine Obergrenze, ne? Man kann ja nicht alles zuklippen.
Absolut, klar. Also wenn du 2/3 der Zirkumferenz da mühsam freigeschält hast, das ist natürlich sehr schwierig, mit kleinen Clips wieder zu verschließen. Das ist auch ein bisschen die Krux dieser Clip-Closure, Clip-Verschluss-Studie, nicht? Dass wahrscheinlich ja die Resektionsflächen, die am schwierigsten zuzuklippen sind, auch die sind, die das höchste Nachblutungsrisiko haben. Nichtsdestotrotz, es scheint ja so zu sein, dass vielleicht auch ein partieller Clipverschluss ein bisschen was bringt, und irgendwie ist es ja auch plausibel, nicht? Dass wenn da etwas draufdrückt, als zum Beispiel eine Reihe von Clips, dass es dann wahrscheinlich weniger blutet, als wenn du gar nichts machst.
Dass man ein bisschen den Druck aus der Resektionsfläche, also ja. Wahrscheinlich ist es so, ein partielles Klippen ist besser als gar nichts in bestimmten Konstellationen.
Ja, genau. Also insofern glaube ich, ist das schon gerechtfertigt, und ja, also für Clipverschluss, da bin ich dafür, das machen wir. Es kostet halt ein bisschen Zeit und noch ein bisschen zusätzlich ein paar Clips.
Was würdest du dir denn wünschen, dass man vielleicht die Injektionslösung mit irgendwas versiegelt, oder was wäre so eine Vision, was als nächstes kommen könnte?
Naja, also ich bin dafür alles offen, und wenn man das mit der Injektionslösung lösen könnte, das wäre natürlich großartig. Ich glaube nicht, dass es das dramatischste Problem ist, das wir überhaupt in der Medizin oder Endoskopie haben. Also wir hatten ja eingangs gesagt, kaum jemand verblutet an einer Postpolypektomie-Blutung. Es ist unangenehm für die Leute, es verängstigt die, aber wir kriegen das nahezu immer in den Griff. Auch da gibt's ja wieder aus Australien ganz gute Daten. Viele von diesen Blutungen hören spontan auf. Man muss die nicht mal alle spiegeln. Und dass man dann wirklich den Chirurgen oder den interventionellen Radiologen rufen muss, ist selten. Insofern, ich habe da jetzt keine schlaflosen Nächte. Wir haben die kalte Schlinge, wir haben den Clipverschluss und diese topischen Substanzen, ich glaube, die sind schon gut. Ich glaube, es ist richtig, die im Repertoire zu haben, nur eben nicht in der Prophylaxe-Indikation, sondern um Blutung zu stillen, wenn sie irgendwie ungünstig liegen, das Gewebe schlecht ist oder man einfach auch nicht so viel Erfahrung hat. Wenn jemand nachts Rufdienst macht und vielleicht noch nicht seit Jahrzehnten da Clips setzt und sich schwierig tut, dann ist so ein Spray oder so ein Gel eine einfache Lösung, das erstmal Ruhe reinbringen kann bis zum nächsten Tag.
Absolut. Und den Rest vielleicht, das ist ein bisschen ein anderes Thema, was wir auch schon behandelt hatten, auf die Risikopatienten beschränkt. Das sind ja die, die zum Teil antikoaguliert sind, wo wir ja immer abwägen müssen zwischen Nachblutungsrisiko und, wie du sagst, da stirbt ja fast niemand dran, und auf der anderen Seite Schlaganfall und Herzinfarkt und so. Das ist natürlich eine Zielgruppe, wo man sich das besonders überlegen sollte.
Absolut. Wobei ich glaube, eine große unbeantwortete Frage ist da tatsächlich die des optimalen Gerinnungsmanagements. Also weil es da einfach zu Patienten mit großen kolorektalen Resektionen, was ist eigentlich die optimale Pause und was ist der optimale Trade-off zwischen Blutungsrisiko und thromboembolischem Risiko? So genau wissen wir das gar nicht.
Stimmt. Also noch Stoff für viele weitere Podcasts. Thomas, ich danke dir ganz herzlich.
Dankeschön.
Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.